Deutschlandfunk, Kultur heute.
Der eine redet von Kampf, der andere vom Untergang Frankreichs. Wir schauen heute einen Tag vor der ersten Wahlrunde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich auf die Rhetorik der Kandidatinnen und Kandidaten. Außerdem zweimal Kunst, eine große Raphael-Schau in London und eine feministische Pionierin in Mannheim. Und in Graz geht das Filmfestival Diagonale morgen zu Ende. Auch darüber berichten wir. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Tag. Zuerst aber ans Theater. Der Regisseur Nuran David Kalis hat seit vielen Jahren ein durchgehendes Thema: Wie umgehen mit Hass und Rassismus in der Gesellschaft. Mehrfach hat er sich in seinen Theaterarbeiten mit dem Nagelbombenanschlag in der Kölner Kolbstraße durch den sogenannten NSU auseinandergesetzt. Jetzt mit dem Anschlag in Mölln am 23. November 1992. Drei Menschen starben damals, weil zwei Skinheads Brandbomben in Wohnhäuser warfen. Nicht das einzige rassistische Attentat in den 90er Jahren, trotzdem ist diese Welle von Gewalt eher in Vergessenheit geraten. Nuran David Kalis Theaterstück Mölln 92-22 will an die Morde erinnern und auch die Entwicklung rechter Gewalt in Deutschland analysieren. Stefan Keim über die Uraufführung gestern Abend am Schauspiel Köln.
Ein Kinderzimmer steht auf der Bühne mit vier Wänden drumherum. Das Publikum kann durch die Fenster und die Tür hineinschauen, auf einen bunten Teppich, ein Bett, Poster an den Wänden. Es ist ein Raum, in dem sich die Kinder der Familie Arslan sicher gefühlt haben, bis er abbrannte, wie das ganze Haus. Zwei Kinder und eine Frau sind gestorben. Natürlich wird das nicht nachgespielt im Stück Mölln 92-22 von Nuran David Kalis. Es geht darum, wie rechtsradikaler Terror heruntergespielt und halbherzig bekämpft wurde, über Jahrzehnte hinweg, und darum, wie mit den Opfern umgegangen wird. In Mölln gibt es eine Gedenktafel und Erinnerungsveranstaltungen, offiziell im Rathaus. Doch die Familie gestaltet ihre eigenen Gedenkfeiern am Ort des Geschehens. Das Kölner Ensemble ist nach Mölln gefahren und hat daran teilgenommen.
Aber wie diese Anwohner reagiert haben, das war absolut verstörend. Die sind da einfach durchgelatscht, teilweise direkt vor den RednerInnen. Wirklich, als ob die unsichtbar wären. Und da habe ich gemerkt, dass diese Gedenkfeier nicht nur nicht respektiert wird, sie ist unerwünscht.
Wer hat die Deutungshoheit über das Verbrechen? Das ist eine der großen Fragen, die im Stück diskutiert werden. Zwei junge Männer aus der Familie Arslan sind zur Premiere angereist. Das Ensemble holt sie kurz vor Schluss auf die Bühne. Sie erzählen von Solidaritätsbriefen, die bei der Stadt Mölln gelandet sind und nicht weitergeleitet wurden. Einige enthalten konkrete Hilfsangebote, verstaubten aber fast 30 Jahre lang im Stadtarchiv. Das Ensemble zeigt historisches Filmmaterial und Zeitungsausschnitte. Zwar haben der damalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Björn Engholm und sein Vize Wolfgang Kubicki die Verletzten im Krankenhaus besucht, doch man sieht die Distanz, die Fremdheit. Und Bundeskanzler Helmut Kohl kam gar nicht.
Beileidstourismus. Es war Kandidat für das Unwort des Jahres 1992. Ich glaube, die meisten kennen den Zusammenhang gar nicht mehr. Das hat der Generalsekretär der CDU gesagt, als Begründung, warum Helmut Kohl sich geweigert hat, auf die Trauerfeier für die Opfer von Mölln zu fahren.
Wie kann da eine Versöhnung stattfinden? Die liegt in weiter Ferne, sagt das Ensemble. Zunächst einmal geht es darum, den Konflikt ehrlich auszutragen und einen Dialog auf Augenhöhe zu beginnen. Nuran David Kalis inszeniert diskursives Dokumentartheater ohne viele Zutaten. Es gibt eine ebenso zurückhaltende wie stimmungsvolle Bühnenmusik. Das Kinderzimmer wird einmal auseinandergeschoben. Es zerfällt in drei Teile. Drei Tote hat es gegeben. Ansonsten präsentieren Christin Steffen, Stefko Hanuszewski und Ismail Dennis die Ergebnisse ihrer Recherchen. Mal nachdenklich und selbstkritisch, mal engagiert und mit Nachdruck. Auch ihre persönlichen Erlebnisse spielen eine Rolle. Ergänzt werden die Berichte durch Videointerviews. Da kommen weitere Mitglieder der Familie Arslan zu Wort und auch der Anwalt Mehmet Daimagüller, der Opfer im NSU-Prozess vertreten hat. Er beschreibt, wie er als erstes türkischstämmiges Mitglied im FDP-Präsidium sich nicht getraut hat, auf Rassismus und rechte Gewalt hinzuweisen, weil er Karriere machen und nicht riskieren wollte, sich zu blamieren, falls die Morde vielleicht doch mit einer Auseinandersetzung unter türkischen Kriminellen zu tun haben. Er, selbst aus der Türkei stammend, hat in Gedanken die Opfer zu Tätern gemacht, wie viele andere. Dass Daimar-Güller das offen benennt, löst großen Respekt aus, wie überhaupt dieses kantige, kompromisslose Dokumentartheater beeindruckt. Mölln 9222 ist ein Abend voller Menschlichkeit und Wärme, aber ohne falsches Versöhnungskuscheln. Beharrlich arbeitet Nuran David Kalis inzwischen über viele Jahre hinweg daran, die Kluft zwischen MigrantInnen und Mehrheitsgesellschaft immer präziser zu beschreiben und Probleme zu benennen. Auch diese Aufführung ist ein Schritt, um sich näher zu kommen. Nicht mehr und nicht weniger.
Mölln 9222, das neue Stück von Nuran David Kalis, Stefan Keim, über die Premiere gestern am Schauspiel Köln. Morgen wird es ernst für den amtierenden französischen Präsidenten.
Das ist der Kampf gegen die Abschottung, der Kampf des Patriotismus und Europas gegen die Nationalisten.
Emmanuel Macron ist spät in den Wahlkampf eingestiegen und hat ihn deswegen auch kaum geprägt. Dominiert hat die letzten Monate die Kampagne des ultrarechtsnationalen Éric Zemmour, der Marine Le Pen vom Rassemblement National an drastisch in den Schatten stellte. Welche Sprache und welche Bilder die Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkampf in Frankreich benutzen, darüber habe ich mit dem Übersetzer und Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte gesprochen, der seit 30 Jahren in Paris lebt. Emmanuel Macron redet von Kampf, Éric Zemmour beschwört den Weltuntergang. Mit welchen Bildern wird hier eigentlich hantiert?
Mit Untergangsbildern in der Tat, bei Éric Zemmour in ganz plastischer Art und Weise. Er spielt auf dem Klavier der Medien, hat ein Forum immer im Figaro gehabt und im Fernsehen, im Privatsender CNews. Es sind Untergangsbilder, die er auch in seinen Wahlkampfspots inszeniert hat. Und es sind Heraufbeschwörungen eines alten Frankreichs, das ist so glücklich nie gegeben hat. Untergangsbilder vom großen Austausch. Frankreich wird nicht mehr Frankreich sein, sondern ersetzt werden durch muslimische, nordafrikanische Bevölkerung. Frankreich ist nicht mehr Herr im Hause, weil Europa, weil die NATO, weil das Ausland über Frankreich bestimmt. Es ist überall die Rede vom Verlust der Souveränität dieses Landes und von einem Elend in diesem Lande, von einer angeblichen Misere, in der alle leben und vor allen Dingen von einer unglaublichen Gewalt, die natürlich immer nur von den Einwanderern ausgeht.
Das erinnert doch tatsächlich in frappierender Art und Weise an den Wahlkampf, den Donald Trump geführt hat und der in seiner Inaugurationsrede 2017 gesprochen hat von einem Amerika, das am Boden liegt, wirklich dystopische Bilder gezeichnet hat. Gibt es da Parallelen? Sehen Sie die?
Die Parallelen gibt es ganz eindeutig, eben bei dem besagten Éric Zemmour, der sich eindeutig bei Donald Trump bedient hat, bis hin in die Gestaltung seiner Plakate hinein, bis hin in die Buchgestaltung hinein. Er hat ja ein Buch zum Anfang des Wahlkampfs vorliegt. Alles das erinnert sehr in den Farben, in den Bildern, in der Inszenierung an Donald Trump. Und Donald Trump hat vorgemacht, wie man auf diese Art und Weise einen Wahlkampf gewinnen kann. Man muss der Bevölkerung nur lange genug Ängste einreden. Man muss den Menschen nur lange genug einreden, dass sie ihm leben. Und all das sind Bedrohungen für Frankreich, das, wenn es ganz alleine wäre, doch sehr viel besser dastünde.
Ich möchte dem noch mal ein Bild entgegensetzen, das ja diesen ganzen Untergangsszenarien doch irgendwie entgegensteht. Denn vor 5 Jahren hat sich Emmanuel Macron als Jupiter inszeniert. Also er wollte wie ein römischer Gott regieren. Und so inszeniert er sich ja im Prinzip auch im Wahlkampf als einsamer Kämpfer. Ohne Nähe zur Bevölkerung, muss man sagen. Ist das eine Inszenierung, die in einer extrem krisenhaften Zeit extrem klug oder extrem dumm ist?
Da sind wir auf der anderen Seite. Macron hat sich etwas zu sehr darauf verlassen, dass seine Position als der große Europapolitiker, der er ja immer war und vor allen Dingen seit dem 1. Januar ist, und seine Rolle im Krieg Russlands gegen die Ukraine, seine große außenpolitische Rolle reichen, um sein staatsmännisches Format zu belegen und dass er sich deswegen um das Innenpolitische nicht so sehr kümmern muss. Er hat sich in der Tat nicht in die Niederung des Wahlkampfs begeben. Dort war Marine Le Pen unterwegs. Also er hat erst ganz zum Schluss gemerkt, dass er da Aufholbedarf hat und viel zu spät Meetings in dem organisiert, was die Pariser die Provinz nennen, also außerhalb von Paris, Meetings organisiert, während Marine Le Pen, Zemmour und so weiter alle unterwegs waren auf Marktplätzen und so weiter, also das Übliche gemacht haben. Das ist ein strategischer Fehler gewesen. Das war in der Tat ein strategischer Fehler. Aber es ist ein strategischer Fehler, wenn ich mir erlauben darf, etwas weiter noch auszuholen, der geburtsmäßig mit der Fünften Republik bedingt ist. Wir haben im Grunde genommen die Situation, die de Gaulle immer gewünscht hat. De Gaulle war der große Staatsmann, der eine Mann, der Einzelkämpfer, der über den Parteien schwebt und gegen die Parteien regierte. So sieht in Frankreich die Fünfte Republik aus, mit einer sehr, sehr schwachen parlamentarischen Demokratie und mit einem sehr, sehr starken Präsidenten. Und jetzt fällt uns das sehr stark auf die Füße. Wir haben einen Macron, der eigentlich keine Partei wirklich hinter sich hat. Die Bewegung, die er da gegründet hat, ist ein Wahlverein. Und auf der anderen Seite haben wir lauter Parteien, die sich als Antiparteien verstehen. Die französische Fünfte Republik scheint sich aufzulösen in diesem Wahlkampf.
Das klingt aber am Ende so, als ob selbst der Wahlkampf von linker Seite oder von links außen bestimmt wird von rechter Rhetorik. Habe ich Sie da richtig verstanden?
Ja, es ist eine Frage des Agenda-Settings. Und die Rechte hat es eben geschafft, in die Agenda hineinzusetzen. Die Fremdenfeindlichkeit, die teilt Mélenchon nicht mit der extremen Rechten. Das muss auch ausdrücklich betont werden. Aber was er mit ihr teilt, ist die Rhetorik eines Untergangs Frankreichs und ein Miserabilismus, muss man sagen, der der Bevölkerung vielleicht mehr eingeredet ist, als dass sie ihn wirklich lebt. Womit ich nicht in Abrede stelle, dass es in Frankreich Ecken und Regionen gibt, wo es den Menschen wirklich nicht sehr gut geht.
Der Übersetzer und Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte über die Rhetorik und die Bilder des französischen Wahlkampfs. Das Filmfestival Diagonale in Graz ist bekannt für seine politische Haltung. Am Dienstag begann die 25. Ausgabe des Festivals des österreichischen Films, die morgen endet. Die Planungen laufen zwar schon weit vor dem Start an, aber natürlich steht diese Diagonale unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine. Für uns hat Filmkritiker Patrick Wilinski das Festival besucht, das morgen, wie gesagt, zu Ende geht. In welcher Form, Herr Wilinski, hat diese neue Kriegsrealität das Festival denn geprägt?
Ja, es stimmt schon, wie Sie es erwähnt haben, dass der Angriffskrieg Russland gegen die Ukraine ausbrach. Da stand das Programm der Diagonale schon. Und die beiden Festivalleiter Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber haben sich dagegen entschieden, das Programm dann kurzfristig umzustellen, also mit ukrainischen Sonderreihen oder Ähnlichem zu füllen. Und haben das auch noch begründet in einer bemerkenswert rhetorisch, wie ich fand, brillanten Eröffnungsrede. Da haben sie nämlich betont, dass sie sich mit der Ukraine und der russischen Opposition solidarisieren. Gleichzeitig wollen sie das Festival nutzen, das Kino als Kunst aus den Fängen der Politisierung zu ziehen. Ja, sie wollen niemanden ausladen, man will Forum für möglichst viele Stimmen sein und das bedeutet eben auch kein Erstarren in Gesten, ja, keine Wände anstrahlen, sondern Leinwände anstrahlen. Und so konnten wir zum Beispiel einen Dokumentarfilm sehen, Krai, eines russischstämmigen Regisseurs, der in Wien lebt, der in eine russische Kleinstadt reist und uns zeigt, wie sehr diese Bevölkerung eigentlich losgelöst ist von der Politik Russlands, von der Politik Moskaus. Moskau ist ganz weit weg. Diese Menschen leben fast in einem anderen Zeitalter. Und auf der anderen Seite, an einem anderen Tag, konnten wir den Dokumentarfilm Science of War des aus der Ukraine stammenden Wiener Regisseurs Juri Reschinski sehen. Es ist eine Chronik des Donbass-Krieges, erzählt anhand eines französischen Pressefotografen, der mit dem Ausbruch des Krieges 2014 zum Kriegsfotografen wird. Und anhand dieser beiden Filme brach dann die Gegenwart ganz plötzlich auch in dieses Festival ein.
Es gibt ja eine lange Liste von Dokumentarfilmen. Ich würde gerne mal einen herausgreifen, nämlich Alice Schwarzer von Sabine Derflinger. Auch deswegen interessant, weil Derflinger kürzlich mit einem anderen Frauenporträt erfolgreich war, mit einem Film über die erste Ministerin Österreichs. Wie nähert sie sich denn jetzt Alice Schwarzer?
Ja, zunächst sehr interessant über sehr interessante Archivfunde aus dem Fernsehen. Gerade das Westfernsehen der 70er Jahre, da findet sie wunderbare Beispiele dafür, wie sehr Alice Schwarzer rhetorisch brillant die Frauenbewegung in Deutschland etabliert hat, wie wichtig sie dafür geworden ist, welche Beziehung sie zu Frankreich hatte, zu Simone de Beauvoir. Das ist alles wunderbar eingefangen, sehr chronologisch, sehr konventionell erzählt. Aber was etwas traurig ist, soweit der Film immer weitergeht im Leben der Alice Schwarzer, irgendwann kommt er in der Gegenwart an. Und dann wird es ja problematisch. Wir hatten den Fall Kachelmann, wir hatten ihre Haltung zur Trans-Community, wir hatten ihre Haltung zur Sexworker-Lobby. In dem Moment hat der Film eigentlich immer nur die Seite von Alice Schwarzer parat. Da gibt es eben keinen Streit mehr, keinen Konflikt. Es ist immer nur die Bestätigung einer Frau, die, und das fand ich auch sehr interessant, vor der Kamera keinen Deut Selbstkritik übt. Alice Schwarzer ist fest davon überzeugt, dass jede ihrer Handlungen, jede ihrer Haltung immer richtig war. Und so verliert dieser Film so ein bisschen an der Komplexität und kann leider nicht mit dem Porträt der Donald mithalten, die ja damals auch nochmal mit der modernen feministischen Bewegung konfrontiert worden ist, was hier nicht gemacht wird.
Jetzt ist das eine Jubiläumsausgabe, deswegen gibt es auch Sonderreihen, unter anderem eine Retrospektive zu Tollywood, ein unbekanntes Filmstudio in der Steiermark. Herr Wilinski, was ist das für eine Traumfabrik?
Ja, das war eine ganz kleine Traumfabrik, die hier nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden ist, auf dem stillgelegten Flughafen. Da hat sich ein Metallwarenfabrikbesitzer und ein Theaterschauspieler zusammengeschlossen und sie haben ein Kino gemacht, wie sie schrieben, das sich von der Wiener heurigen Duselei abheben sollte. Und es ist ganz spannend, dass man hier auch mit Kurt Jürgens sehr spannende, ja vor allem Genrefilme inszeniert hat. Da gibt es das Oscar-nominierte Drama Der schweigende Mund zum Beispiel, Filme, die sich mit dieser Kälte, mit dieser seltsamen Lage von Wien nach dem Zweiten Weltkrieg oder von Österreich allgemein nach dem Zweiten Weltkrieg auseinandergesetzt haben. Unter anderem wurde dann auch hier Vier im Jeep produziert, der Gewinner des ersten Goldenen Bären überhaupt von 1951. Doch 1953 endete diese Traumfabrik, denn der Flughafen wurde wieder in Betrieb genommen. Und diese wenigen Jahre haben dann aber doch eine erstaunliche Fülle an spannenden Filmen hervorgebracht, die man hier wirklich in den letzten Tagen sehr schön wiederentdecken konnte.
Filmkritiker Patrick Wilinski über die 25. Ausgabe der Diagonale in Graz. Für die Rechte der Frauen wurde schon im Kaiserreich gekämpft, aber erst in der Weimarer Republik wurden dann einige Ziele durchgesetzt, wie zum Beispiel das Wahlrecht. Dass das Frauenbild sich grundlegend gewandelt hatte, dafür stand sinnbildlich die sogenannte neue Frau, unabhängig, selbstbewusst, mit eigenen, vom Mann unabhängigen Zielen. Zu diesen Frauen gehörte auch die 1907 geborene Künstlerin Hanna Nagel, die heute kaum jemand kennt. Zu Unrecht, meint Christian Gampert, der sich Nagels Kunst in einer Ausstellung in der Mannheimer Kunsthalle angeschaut hat.
1931 schrieb die damals 24-jährige Kunststudentin Hanna Nagel dem berühmten Direktor der Mannheimer Kunsthalle Felix Hartlaub einen Brief, ob er sie nicht ausstellen wolle. Hartlaub, der wenige Jahre zuvor mit einer großen Schau den Stil der neuen Sachlichkeit entscheidend befördert und der Bewegung den Namen gegeben hatte, ließ sich Arbeiten von Nagel kommen und sagte sofort zu. Wenn man jetzt über 90 Jahre danach durch die Mannheimer Retrospektive geht, versteht man auch warum. Es eröffnet sich ein ungeheurer Reichtum an zeichnerischen Formen. Da ist virtuoses Handwerk zu sehen, aber auch eine große kämpferische Verzweiflung und Unsicherheit über die eigene Rolle als Frau. Nagel, die ab 1925 bei Karl Hubuch in Karlsruhe studierte, hatte sich relativ bald von der Ölmalerei verabschiedet und arbeitete fast nur noch mit Feder und Tusche. Ihre Studienblätter aus der Akademie sind böse, karikaturistische Abrechnungen mit einer selbstgefälligen Männlichkeit, aber auch lakonische Darstellungen verbrauchter Frauen, Akte, Mode, Porträts. Manches erinnert in der grotesken Überzeichnung an Otto Dix. Auffällig ist aber schon hier das Auftauchen von Kinderpuppen, die androgyne Selbstdarstellung mit intellektuellen Brille und Kurzhaarfrisur und die Hassliebe zum akademischen Lehrer Hubuch, den sie als Bestie Mann bezeichnet. Es müssen beklagenswerte Zustände geherrscht haben in Karlsruhe im Umgang mit Aktmodellen, denen Hubuch in Nagels Darstellung mit dem Pinsel unter die Brust tippt. Nagel geht mit dem Künstler Hans Fischer eine von ständigen Auseinandersetzungen begleitete Beziehung ein. Sie will Kinder, aber auch künstlerisch arbeiten. Der Konflikt wird in ihren Blättern in gewalttätiger Schärfe ausgetragen. Mal nagelt sie ihm die Hände auf den Tisch, mal tritt der als Pope verkleidete Mann sie zusammen, mal stecken sie gemeinsam im Würgeholz der Garotte. Überall lauern ungeborene Kinder, manchmal beobachtet die Frau nur den Mann, der arbeitet.
Interessant ist aber auch, dass sie nie eine einseitige Perspektive einnimmt. Also es ist nie die Frau das Opfer und der Mann der Täter. Sie wechselt durchaus die Rollen. Doch im Grunde genommen sieht man schon, sie ist die Aktive, sie bestimmt das Geschehen.
Sagt Kuratorin Inge Herold. Nagels Arbeiten aus den 1930er Jahren sind immer noch düster und sozialkritisch, werden aber spielerischer und sind mehr von Kubin oder Munk beeinflusst oder von Käthe Kollwitz. zum Teil mit surrealen Elementen. Unter dem Titel Mutterschaft versammelt die Ausstellung dann ganz widersprüchliche Arbeiten. Einerseits Plädoyers gegen den Paragraphen 218, wo sadistische Ärzte dicke Bäuche abtasten. Andererseits schleppen in dem Zyklus Mutter und Kind Rubensfrauen ganze Wagenladungen von Neugeborenen hinter sich her. Und eine höfisch gewandete Frau sieht mit baren Brüsten ein Traumkind an und klagt, den Sohn Michael bekam ich nie. Hier werden existenzielle Konflikte wie bei Goya in albtraumhafter Schonungslosigkeit ins Bild gebracht. Viele der Neugeborenen sind offenbar tot oder leiden Hunger, die Mutter wird von Pfeilen durchbohrt und nur von einem schwachen Mann gestützt. Das spiegelt die Sozialkrise der Weimarer Republik in den 1930er Jahren sowie Nagels Frühwerk, die weibliche Emanzipationsbewegung aufgenommen hatte. In der Nazizeit konnte Nagel noch arbeiten, zeigte aber nur märchenhaft verschlüsselte Motive und Mythosfiguren.
In der Tat darf man auch nicht vergessen, dass sie 2 Jahre während der Herrschaft der Nazis in Rom verbracht hat. Also sie war nicht im Lande und hat sich dann in Rom auch in eine Formensprache hineinentwickelt, die quasi weltfern war.
Dass so viel Virtuosität nach dem Zweiten Weltkrieg einfach versiegte, ist eine Tragödie. Hanna Nagel lebte als alleinerziehende Mutter, illustrierte Bücher und gab Zeichenunterricht. Sie machte nie wieder den Versuch, etwas auszustellen. Die Mannheimer Schau rehabilitiert eine große Künstlerin, die den Geschlechterkampf ins Bild gebracht, aber am Ende wohl verloren hat.
Die Künstlerin Hanna Nagel in der Kunsthalle Mannheim, eine Empfehlung von Christian Gampert. Dieser Künstler ist alles andere als unbekannt. Er war berühmt zu Lebzeiten vor 500 Jahren bis heute. Raffaele Sanzio da Urbino, kurz Raffael. Obwohl er mit 37 Jahren starb, hat er ein riesiges Werk hinterlassen. Abgesehen von den berühmten Gemälden und Fresken, Vorlagen für zum Beispiel Tapisserien und auch architektonische Spuren. Wo die Zeitgenossen Michelangelo und Leonardo da Vinci entweder heroisch kraftvoll oder rätselhaft mehrdeutig sind, da ist Raphael anmutig und diese Anmut fasziniert bis heute. Die National Gallery in London würdigt den Renaissance-Künstler nun in einer großen Schau mit rund 90 Werken, darunter Leihgaben aus dem Louvre, den Uffizien und den Vatikanischen Museen. Gabi Biesinger hat sie gesehen.
Raffaello Santi gilt als der größte Charmeur der Renaissance und prägte die europäische Kunst über Jahrhunderte wie kaum ein anderer. Er arbeitete für die Reichen und Mächtigen der römischen Gesellschaft, ein Popstar seiner Tage, erklärt Kurator Matthias Wiewel.
Jeder wollte ihn, ein Werk von ihm. Er arbeitete für den Papst, nein, 2 Päpste. Julius II. Mochte ihn sehr, aber besonders Leo X. Und Agostino Chigi war der Banker des Papstes, einer der reichsten Männer Europas. Für ihn setzte Raphael viele Projekte um. Er arbeitete für die römische Elite.
Ausgebildet bei seinem Vater, selbst Künstler bei Hofe, wurde Raphael schon mit 11 Jahren vollweise. Mit 17 hatte er sich den Titel Meister erarbeitet. Er brannte wie eine Kerze an beiden Enden, starb erschöpft schon mit 37 Jahren, aber hinterließ nach 2 Jahrzehnten Schaffenskraft ein beispielloses Werk.
Sein Arbeitspensum war absolut erdrückend. Er war ununterbrochen kreativ, probierte neue Dinge aus, folgte dem künstlerischen Ideal jener Zeit, in verschiedenen Bereichen tätig zu sein. Malen, Zeichnen, Architektur, Skulpturen, Geschirrdesign, Mosaike, inspiriert von Albrecht Dürer produzierte er Drucke, auch um ein breiteres Publikum zu erreichen. Ein unglaublich weites Betätigungsfeld.
Man möchte sogar hinzufügen, Raphael war Klempner, denn er entwarf auch ein päpstliches Badezimmer. Raphael war reich, lebte selbst in einem Palast, aber neben seiner Geschäftstüchtigkeit war es vor allem seine künstlerische Stilentwicklung mit Blick auf Perspektive und Emotion, die seinen Beitrag zur Kunstgeschichte erklären. Die Personen auf seinen Gemälden kommunizieren miteinander, mit dem Künstler, mit den Betrachtern. 6 seiner berühmten Madonnen hat die National Gallery zusammengetragen, darunter Leihgaben aus München und Berlin.
Er bringt eine überzeugende Natürlichkeit in seine Gemälde, obwohl sie natürlich gestellt und streng komponiert sind. Man sieht die Planung und Arbeit nicht, die dort drinstecken. Und wenn man die Madonnenbildnisse betrachtet, die gefühlvolle, familiäre Zuneigung zwischen Mutter und Kind, dann fällt es schwer, nicht daran zu denken, dass Raphael selbst als kleiner Junge seine Mutter verlor. Es gelingt ihm, verschiedenste Einflüsse zusammenzufügen und zu etwas für ihn Einzigartigem zu machen.
Zahlreiche Leihgaben, Gemälde, Entwürfe, Zeichnungen haben die Kuratoren der National Gallery aus aller Welt, von Washington bis Wien, von Bergamo bis Boston, für die Ausstellung zusammengetragen. Doch für Raphaels Fresken, die Wand- und Deckenmalereien, die man nicht einfach ausleihen konnte, musste man sich etwas anderes einfallen lassen.
For Raphael, some of his greatest contributions.
Die Fresken der Raphael-Stanzen aus dem Vatikan sind ein enorm wichtiger Beitrag zur Kunstgeschichte. Und darum haben wir hier einige in Originalgröße reproduzieren lassen, darunter sein wohl vollkommenstes Werk, die Schule von Athen.
Darauf sind berühmte Gelehrte abgebildet, im Zentrum des Gemäldes Platon und Aristoteles in heftiger Diskussion, andere Zuordnungen sind umstritten. Der nachdenkliche, etwas launische Mann am unteren Bildrand aber soll Michelangelo sein, Raphaels Zeitgenosse und Rivale.
Michelangelo hielt nicht viel von Raphael. Erst war der viel jüngere Künstler keine Konkurrenz für ihn, aber dann arbeiteten in Rom beide für den Papst. Und Raphael sah Michelangelos Skizzen für die Sixtinische Kapelle und er klaute 2 Figuren und benutzte sie in seinen Fresken, bevor Michelangelo sie gemalt hatte. Sehr ärgerlich, aber das war Raphael. Manchmal war er einfach skrupellos.
Very annoying. This is Raphael. I mean, he was in some ways ruthless.
Gabi Biesinger über die große Raphael-Ausstellung in der National Gallery in London. Und in den Kulturmeldungen mit Mascha Drost erinnern wir an einen bekannten deutschen Schauspieler, der heute gestorben ist.
Jeder, der ab und zu den Tatort einschaltet, ist ihm schon begegnet, Uwe Bohm. Und zwar meist war er der Bösewicht. Er sei froh, sich in den Rollen der bösen, der doppelbödigen Figuren auslassen zu können, sagte Uwe Bohm einst in einem Interview. Bereits als Junge wurde er entdeckt, spielte in Filmen, Serien, aber stand auch als Theaterschauspieler auf der Bühne. Ende der 1980er Jahre arbeitete er am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg mit Peter Zadek. Er spielte bei den Salzburger Festspielen, am Burgtheater Wien oder am Berliner Ensemble. Unter Regisseur Fatih Akin war er auch im Film Chick zu sehen, nach dem Jugendroman von Wolfgang Herrndorf. Uwe Bohm starb heute unerwartet im Alter von 60 Jahren. Wegen des Ukraine-Kriegs bleiben 2 Gemälde der berühmten russischen Morozow-Sammlung vorerst in Frankreich. Ein Kunstwerk werde einbehalten, da es einem sanktionierten russischen Oligarchen gehöre, teilte das französische Kulturministerium heute mit. Ein weiteres Bild, das dem Museum der schönen Künste im ukrainischen Dnipropetrovsk gehört, bleibt auf Wunsch der ukrainischen Behörden in Frankreich, bis die Lage im Land seine sichere Rückkehr ermöglicht. Die restlichen rund 200 Kunstwerke der Sammlung Morozow sollen in russische Museen zurückkehren. Viele von ihnen stammen aus dem Moskauer Puschkin-Museum und der Ermitage in St. Petersburg und waren bis Anfang April in Paris ausgestellt. Und dazu passt auch die folgende Meldung. Nach mehreren Tagen Zwangsaufenthalt an der finnischen Grenze sind wertvolle Kunstwerke russischer Museen unterwegs nach St. Petersburg und Moskau. Sie waren in Italien gezeigt worden. Beim Rücktransport hatte der finnische Zoll die Bilder zunächst festgehalten. Die Salzburger Festspiele müssen sich derzeit unangenehmen Fragen stellen, was etwa das Sponsoring angeht. Der Intendant der Osterfestspiele, Nikolaus Bachler, mahnt, künftig sorgfältigere ethische Überlegungen zu Sponsoren anzustellen und sich zudem mehr Gedanken um die Umwelt zu machen. Der internationale Kunstbetrieb sei kein nachhaltiger Betrieb. Statt kurzen Engagements mit vielen Flugreisen soll es mehr kontinuierliche Zusammenarbeit mit Künstlern geben. In der aktuellen Diskussion um die Ausladung russischer Künstler ist Bachler der Meinung, Kunst sei keine Bürgerinitiative und Künstlern müsse man zugestehen, sich mit künstlerischen Mitteln zu äußern, statt sich politisch vereinnahmen zu lassen. Apropos Gedanken zur Umwelt. In Leipzig ist ein Bachwald gepflanzt worden. Etwa 1000 Setzlinge am Westufer des Sees seien in die Erde gebracht worden. Das teilte das Leipziger Bachfest heute mit. Damit soll die Aufbesserung der eigenen CO2-Bilanz vorangetrieben werden. Und das waren die Kulturmeldungen.
Mit Mascha Drost, vielen Dank. In den Informationen am Abend mit Jonas Riese gleich mehr zur Lage in der Ostukraine, wo eine Großoffensive der russischen Truppen befürchtet wird. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.